Ja, guten Morgen. Ich bin leicht erkältet seit Wochen, gerade an dem Tag, wo ich heute mal reden muss. Danke, Elsie, für die Vorstellung. Ich bin Theologiestudent im letzten Jahr und freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und mein Name ist Samuel Eisenbrei, genau. Ich habe zwei Gegenstände mitgebracht. Einen Teller und eine Packung Taschentücher. Ein Teller, einen leeren Teller und eine Packung Taschentücher. Manchmal sagen zwei Dinge mehr als 1000 Worte. Eine Packung Taschentücher und ein leerer Teller. Tränen, die keiner sieht, und Appetitlosigkeit, weil das Herz schwer ist. Vielleicht kennst du solche Tage, du betest, aber hörst nur das Echo deiner eigenen Stimme. Du hoffst, doch der Horizont bleibt grau. Du wartest, doch der Zug scheint schon lange abgefahren. Es sind Momente, in denen Gott wie ein stiller Zuschauer wirkt, in denen Gebete scheinbar nur bis zur Zimmerdecke gehen. Wie eine Brockenwanderung, bei der du ganz oben endlich Aussicht erwartest, aber dann alles vernebelt ist. Solche Stunden sind real in unserem Leben. Für manche ist es eine Krankheit, vielleicht Krebs, für andere eine Ehe, die bröckelt, für manche das Studium, das sich anfühlt wie ein Tunnel ohne Licht und für manche der Job, die Arbeit, ein vergiftetes Klima, unerträgliche Bedingungen und für manche ist es die Sehnsucht nach einem Partner und die ständigen Enttäuschungen beim Dating. Wenn sich dann über Monate, vielleicht über Jahre nichts verändert, wenn du betest, du kämpfst, du hoffst, dann kommt irgendwann diese Frage, zunächst leise und dann lauter: Gott, warum schweigst du? So wie bei WhatsApp, zwei blaue Häkchen, er hat es gesehen, aber es kommt keine Antwort. Genauso beginnt das erste Buch Samuel. Keine heilige Stimmung, kein geistlicher Aufbruch. Das Land Israel sieht irgendwie nicht nach dem Land aus, in dem Milch und Honig fließt. Unsere Geschichte spielt in einer chaotischen Zeit, ungefähr im 11. Jahrhundert vor Christus. Es war die Zeit der Richter. Eine Epoche ohne klare Führung, voller moralischer Abwärtsspiralen. Und Israel, seit 200 Jahren kämpfen sie mit Abfall von Gott, taumeln von Niederlage zu Niederlage. Es gibt zwar immer kleine Anführer, die sogenannten Richter, die bringen aber nur kurz Ruhe. Und dann scheitern sie oft selbst. Der letzte Satz des Richterbuchs fasst es perfekt zusammen. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Israel, eine Nation im freien Fall, mit 1% Restakku. Und genau in dieses Durcheinander, genau dort beginnt Gott etwas Neues. Aber Gott beginnt nicht mit einem Reformator, nicht mit einem starken Helden, mit einem König, sondern ausgerechnet mit einer Frau. Und das zu der damaligen Zeit, das in der damaligen Kultur, wo Frauen nicht besonders gesehen wurden. Und dann ist es auch noch eine Frau, die nicht mal besonders stark ist. Nein, es ist eine Frau, die weint. Wie heißt sie? Hanna. Gott ist gnädig. Das ist die Bedeutung ihres Namens. Hanna, das passt zu Gott. Es passt total zu Gott. Er beginnt im Kleinen, er beginnt bei den Schwachen, er beginnt dort, wo Tränen den Boden benetzen. Gott beginnt seine Geschichte nicht in Palästen, sondern in einer zerrissenen Familie an einem kleinen Ort. Hier startet unsere Geschichte. Noch bevor Samuel, Saul, David die Bühne betreten, sehen wir eine Frau mit Tränen. Verletzt, verzweifelt und erschöpft. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder du schaust online zu und denkst, ja, eigentlich geht es mir gerade genauso. So fühle ich mich gerade. Dann bete ich, dass Gott dich durch die Predigt berührt, dass Gott dich jetzt ein Stück weit trösten mag. Wir steigen ein in unseren ersten Abschnitt, in unseren ersten Punkt, eine Familie mit Rissen. Ich lese die ersten beiden Verse aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 1. Es war ein Mann namens Elkana, der lebte in Rama, ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos geblieben. So startet also unsere Geschichte, erstmal ganz belanglos, nicht besonders mitreißend, oder? Kein Wunder, kein Drama, kein Gebet. Und unsere Hauptdarstellerin Hanna, die wird auch dann erst im zweiten Vers eingeführt. Zunächst einmal ihr Ehemann Elkana. Uns wird sein Wohnort genannt, seine Herkunft, sein Stammbaum. Wir erfahren aus 1. Chronik 6, dass er ein Levit war, also dass er ein geistlicher Mann war. Er lebte in Rama in Ephraim. Und selbst dieser Ort Rama scheint nicht so besonders gewesen zu sein, weil die Archäologen heute auch nicht mehr wissen, wo er sich befindet. Sein Stammbaum ist etwas ausführlicher. Und das können wir vielleicht vermuten, dass er nicht irgendjemand war. Wahrscheinlich war er angesehen im Volk. Und dann haben wir noch die Bedeutung seines Namens. Und da haben wir schon einen leisen Hinweis, was vielleicht passieren könnte. Elkana, sein Name bedeutet, Gott hat geschaffen, Gott hat erworben. Das flüstert zwischen den Zeilen schon, Gott ist dabei, etwas Neues zu schaffen. Und wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, dann schwingt mit dieser Einleitung auch eine vertraute Melodie mit. Schon einmal begann so eine Geschichte. In Richter 13, dort begegnen wir einem Mann, der hieß Manoach. Er wurde der Vater von dem Freiheitskämpfer Simson. Wenn ich an Simson denke, muss ich oft immer an den Actionfilm Rambo denken. Simson nur mit einem Eselsknochen, der dann 1000 Leute kaputt haut. Aber auch Manoach, der Vater von Simson, er hatte zuerst eine unfruchtbare Frau. Und auch in seiner Zeit war Israel in einer Krise. Schon damals unterdrückten die Philister die Israeliten. Wie auch jetzt schon wieder. Immer noch waren die Philister für die Israeliten eine ständige Gefahr. Und das Volk, es braucht einen Retter. Ein Déjà-vu. Der Bibeltext flüstert uns also zu, Achtung, hier könnte eine Rettungsgeschichte starten. Und manchmal lässt Gott solche Druckmomente in unserem Leben zu. Warum? Damit wir anfangen zu fragen. Leider sind wir so gepolt, dass wir immer zuerst wo suchen? In politischen Parteien, in Beziehungen, in Jobs. Wir suchen überall nach einem Retter, aber zuletzt erst eigentlich bei Gott. Und auch unser heutiger Text, er schildert eine Notlage. Und diese schwierige Situation, die in Israel war, die zeigt sich nun in einer Familie, der Familie von Elkana. Wir zoomen nun hinein, wir verlassen die Vogelsperspektive auf Israel und schauen uns im Kleinen, im Persönlichen, die Familie von Elkana an. Und wir merken, auch dort gibt es Brüche, Zerrissenheit und Spannung. In Vers 2 erfahren wir nämlich, er hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. keine Bewertung, kein Kommentar. Ey Mann, zwei Frauen. Nein, das war einfach Fakt. Elkanah wird nicht dafür kritisiert, er wird nicht verurteilt, aber ich glaube, wir spüren sofort, das wird nicht gut gehen. Und tatsächlich, Polygamie, also dass ein Mann mehrere Frauen hatte, das war nie eine gute Idee. Es war nicht Gottes Ideal. Es war die Notlösung in einer kaputten Welt. Wenn eine Frau keine Kinder bekam, dann was bedeutete das? Das bedeutete keine Zukunft, keine Absicherung, kein Erben. Und dann nahm der Mann manchmal eine zweite Frau. Vermutlich, weil Hannah hier zuerst genannt wird, hat er Hannah zuerst geheiratet, aber sie blieb kinderlos. Und dann kam Penina dazu. Es war pragmatisch, so wie wir Panzertape nehmen, um alles Mögliche damit zu flicken, aber eigentlich nur als Notlösung. Das macht Elkanah erstmal nicht zu einem schlechten Menschen, aber es zeigt etwas, was wir auch in unserem Leben erkennen können. Auch gute Menschen treffen manchmal Entscheidungen aus Druck, aus Angst oder Ungeduld. Du hattest sie schon genannt am Anfang in deiner Einleitung, Hagar. Auch Abraham hatte das versucht mit Hagar, mit der Magd von Sarah, Gottes Zusagen zu beschleunigen. Und was kam dabei raus? Stress, Chaos. Ne? Manchmal schießen wir zu früh aufs Tor. Handeln, bevor die Zeit reif ist. Warten nicht auf Gottes Timing. Und dann entstehen Risse in unseren Beziehungen, auf der Arbeit und auch in uns selbst. Notlösungen sind oft nicht gut. Manchmal gilt es, die Füße stillzuhalten, zu beten, zu warten. Und ein kurzer Reminder, Predigt von letzter Woche, Leben im Wartezimmer. Das einzig Gute ist, Gott ist gnädig, wenn nicht alles perfekt ist, wenn nicht alles glatt läuft. Gott beginnt im Chaos, im Durcheinander. Und der Bibeltext hier, der macht Mut. Mut für zerrissene Familien, für alleinerziehende Mütter, für Patchwork-Familien, da, wo Situationen eigentlich ausweglos erscheinen. Menschen an ihre Grenzen kommen. Ehen, die umkämpft sind, Eltern, die sich überfordert fühlen, da beginnt Gott in unserem Zerbruch. Und in unserem Bibeltext steht ja nicht nur, dass Elkanah zwei Frauen hat, sondern auch, aber Hannah war kinderlos geblieben. Aber Hannah war kinderlos geblieben. 5 Worte. Doch hinter diesen Worten, hinter diesen 5 Worten, verbirgt sich unglaublich tiefer Schmerz. Kinderlosigkeit, das war im alten Orient keine Kleinigkeit, das war eine Vollkatastrophe. Das war ein Stigma, das war eine Schande. Das war ein Grund, warum sich Männer scheiden ließen. Oder, wie im Fall von Elkanah, sich eine zweite Frau dazu holten. Heute ist die Lage anders, unsere Gesellschaft. Viele Frauen leben bewusst ohne Kinder. Kinder kosten Geld, Zeit, Karriere, die Freiheit. Und doch gibt es auch immer noch Frauen, das weiß ich, die sich unglaublich nach einem Kind sehnen. Unerfüllter Kinderwunsch. Doch der gesellschaftliche Druck, der ist natürlich ganz anders. Du wirst dafür nicht mehr schief angeschaut. Sehnsucht, ja, die ist immer noch da. Und Sehnsucht, die uns verzehrt, die kennen wir alle. Unsere Sehnsüchte heißen vielleicht nicht mehr unbedingt Kinderwunsch. Sie tragen einen anderen Namen. Aber es ist immer, dass wir gerne das, was andere um uns herum haben, wir nicht haben und das uns fertig machen kann. Ohne das kann ich nicht glücklich sein. Ohne das kann und will ich nicht mehr leben. Hannah teilt ihr Schicksal übrigens mit bekannten anderen Frauen in der Bibel. Sarah, Rebekka, Rahel. Die Mutter von Simson hatte ich schon genannt und im Neuen Testament Elisabeth. Alle haben dieses Problem, ich kann kein Kind kriegen. Doch irgendwann, manchmal nach Jahren und manchmal auch erst im hohen Alter, griff Gott bei all diesen Frauen ein und schenkte ihnen doch noch Kinder. Ich weiß nicht, ob Hannah das so im Hinterkopf hat, in ihrer Situation. Glaubt sie, dass Gott auch in ihrem Leben eingreifen kann? Wir sehen in unserem heutigen Abschnitt Hannah nur im Dunkeln, ohne Perspektive, ohne Wissen, ob Gott jemals ihre Sehnsucht stillen wird. Der Text beginnt bewusst mit Schmerz. Mit einer Frau, die sich, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen können, nach Kindergeschrei sehnt, so nervig das sein kann. Aber während bei Peninna Kinder sind, ist bei Hannah nur Stille. In den ersten beiden Versen sehen wir also eine zerrissene Familie. Ein Mann mit zwei Frauen, Hannah hat keine Kinder, Peninna hat Kinder. Komme ich zum zweiten Punkt unserer Predigt, schmerzhafte Erinnerungen. Ich lese die Verse 3 bis 5. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hannah jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. In Vers 3 lesen wir, jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn anzubeten. Klingt auch wieder erstmal unspektakulär, ne? Aber drei Worte, jedes Jahr zog, erzählen uns mehr über Elkana als so manche Autobiografie. Elkana ist treu. Nicht nur, wenn es gut lief, nicht nur, wenn die Familie happy war, nicht, wenn er gerade Zeit hatte. Er ging jedes Jahr nach Silo, um Gott anzubeten. Er hatte keine Ausreden wie, ich brauche mal eine Pause von Gott. Er ging immer wieder nach Silo und das zusammen mit seiner Familie. Silo war der Ort, wo Josua für die 12 Stämme das Land aufgeteilt hatte. Und jetzt zu dieser Zeit stand dort immer noch Gottes Heiligtum. Dort waren die Priester und dorthin sollten alle männlichen Juden dreimal im Jahr pilgern. Es kann also gut sein, dass Elkana zu einem dieser Feste dort seine Familie mitnahm. Und wir müssen uns vorstellen, wenn Elkana losging, dann war das nicht ein gemütlicher Wochenendausflug, so mit 120 auf der Autobahn und im Hintergrund läuft vielleicht noch auf Spotify Worship Music. Nein, nein, also Silo war 30 Kilometer nördlich von Jerusalem und da wir aber Rama nicht wissen, wo es lag, wissen wir nicht genau, wie weit die Strecke war, aber es war anstrengend. Es war hügeliges Bergland und sie hatten kein Auto. Ich denke mal, wahrscheinlich mit dem Esel und im schlimmsten Fall zu Fuß. Und dann zwei Frauen, die sich anzicken. Elkana bekam auch vermutlich keinen Applaus von seinen Nachbarn. In dieser Zeit waren die meisten Gott gleichgültig eingestellt. Es war eine Zeit ähnlich wie heute. Und wir sehen das später bei den Priestersöhnen Hophni und Pinhas. Auch die beiden waren sogar ganz korrupt. Und der Vater Eli, der hohe Priester, der war auch ein bisschen schläfrig, was die Geistlichkeit angeht. Doch Elkana lässt sich davon nicht abhalten. Er führt seine Familie zu Gott, obwohl sein Haus unter Spannung ist. Es ist Sonntagmorgen, du bist müde, du bist gestresst, denkst dir vielleicht, heute bleibe ich lieber mal liegen, weil der Bibeltext macht mir ja auch noch Mut, ne? Elkana ging einmal im Jahr. Ne? Zu Weihnachten bin ich auch in meinem Gottesdienst. Ich glaube, dass das nicht ganz so gemeint ist und dass der Punkt klar ist. Nein, die Juden hatten noch ihre Sabbate wöchentlich, wo ich denke, dass Elkana auch dabei war. Elkana führt seine Familie zu Gott, trotz einer angespannten Situation. Doch wie sieht Hannah diese jährliche Reise? Für Elkana war es ein Akt der Hingabe, aber für Hannah war es ein Stich in ihr Herz. Diese Reise triggerte sie. Jedes Jahr diese Erinnerung, du hast keine Kinder. Und Silo, eigentlich der Ort der Gegenwart Gottes, wird für sie der Ort der Einsamkeit. Um sie herum familienspielende Kinder, junge Mütter. Und vielleicht sieht sie auch Hofni und Pinhas und denkt sich, ach, wie schön wäre es, wenn ich ein Kind hätte, das Gott einmal dienen würde. Sie erlebt aber nichts als quälende Stille oder nur ein Schluchzen aus ihrem eigenen Herzen. In Vers 4 lesen wir, wie Elkana das Opferfleisch verteilt. Zunächst bekommt Peninna ihren Anteil und dann jedes ihrer Kinder. Warum diese Reihenfolge? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht rausgefunden. Vielleicht gab es eine Ordnung. Der Text erklärt es uns auch nicht, aber es ist wahrscheinlich klar, dass auch Hannah daran erinnert wird und sie geschmerzt und es ihr geschmerzt haben muss. Und dann heißt es in Vers 5, Hannah aber gab Elkana jedoch ein besonderes Stück, weil er sie liebte. Fürsorglich, ne? Das ist doch toll, liebevoll. Sie bekommt ein doppeltes oder ein besonderes Stück und er will damit Hannah zeigen, hey Hannah, ich sehe dich, du bist wertvoll. Aber Hannah will gar kein Kompliment, sie will kein doppeltes Steak, sie will ein Kind. Und wir merken, Elkana liebt seine Frau Hannah, aber irgendwie ist er nicht empathisch. Er versteht sie nicht, er meint es gut, aber er versteht sie nicht. Das ist eine gut gemeinte Geste, aber die bringt an dieser Stelle nichts. Schenk mal einem verzweifelten Menschen Blumen und eine Tafel Schokolade. Ich weiß nicht, wie der sich anfühlt, aber wenn jemand fertig ist, dann hat er meistens keinen Hunger. Wie fühlt es sich an, wenn ein Wunsch dich über Jahre gefangen hält, wenn jeder Festtag eine Wunde erneut aufreißt? Jahr für Jahr steht Weihnachten vor der Tür und du bist immer noch Single. Alle um dich herum sind vergeben oder verheiratet. Jahr für Jahr kommst du nicht auf einen grünen Zweig. Andere haben ihren Traumjob, ein eigenes Haus. Kennst du Leute, die ein eigenes Haus haben? Aber du wohnst doch immer in der WG oder vielleicht sogar bei deinen Eltern. Jahr für Jahr kämpfst du mit deinen Charakterschwächen, fällst immer in dieselben Muster, leidest darunter, dass aus dir nur so langsam ein besserer Mensch wird. Was ist, wenn wir in diesem Dauerloop der Enttäuschung sind? Für Hannah war der Schmerz unerträglich, wie wir jetzt gleich in den nächsten Versen sehen werden. Ich komme zum dritten Punkt, donnernde Worte und viele Tränen. Ich lese die Verse 6 bis 8. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Peninna verhöhnte Hannah, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, sodass Hannah weinte und nichts mehr essen konnte. Warum weinst du, Hannah? Fragte ihr Mann Elkana. Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sich lustig über sie. Nebenbuhlerin, ich kannte das Wort nicht, ich habe dann natürlich so andere Bibelübersetzungen geguckt, dann steht da drin Rivalin, Gegenspielerin oder Feindin. Peninna ist wirklich böse. Ich würde sogar sagen, dass es teuflisch ist, weil der Teufel uns immer wieder unsere Schwächen vorhält, so macht es Peninna mit Hannah. Das Ganze ist tragisch, weil wir Peninna auch ein Stück weit verstehen. Peninna war die Mutter von Elkanas Kindern, aber sie war nicht seine Geliebte. Sie hatte Kinder, aber nicht das Herz von Elkana. Hannah hat die Liebe Elkanas, aber sie hat keine Kinder. Beide Frauen sind verwundet. Beide trifft ein schweres Schicksal. Doch der Unterschied ist, Peninna macht ihre Wunde zu einer Waffe und Hannah ist ihre Zielscheibe. Wie versucht sie, Hannah fertig zu machen? Wir lesen hier, Peninna machte sich lustig über sie. Das klingt so harmlos, lustig machen. Ich habe nachgeguckt, ein bisschen geforscht. Also meine Hebräischkenntnisse sind ja wirklich noch ganz, ganz unters Niveau. Ich habe das erst im Frühjahr. Aber so Wortstudien kann ich schon so ein bisschen überlegen, so ein bisschen machen. Und dann heißt es hier, das Wort heißt eigentlich donnern, toben, stürmen. Peninna donnerte gegen Hannah. Ihre Worte schlugen ein wie ein Gewitter, wie ein Ball, der dir volle Kanne ins Gesicht fliegt. Und das nicht nur einmal, das heißt hier jedes Jahr, immer wenn sie in Silo eigentlich ein Fest feiern wollten. Manchmal, da reicht ja nur eine Bemerkung, ne? Wenn jemand uns unseren wunden Punkt kennt, dann muss er nur so, muss nur so ein kleiner Nebensatz sein. Ach, abnehmen ist doch ganz einfach, bisschen Sport und Ernährungsumstellung. Aber du hast schon alles Mögliche probiert und weißt einfach, das geht bei dir nicht. Manchmal reicht nur ein Blick, ne? Also ich konnte das als Kind unglaublich gut, mit nur Blicken meine Geschwister ärgern, um dann Salz in die Wunde zu streuen. Vielleicht in dem Moment, wo Elkanah den Kindern von Peninna und das Opferfleisch austeilte. Vielleicht guckte Peninna dann kurz mal zu Hannah rüber und lächelte so verschmitzt. Jedenfalls, es trifft Hannah hart und es heißt nun, darum weinte Hannah und aß nichts. Taschentücher und ein leerer Teller. Vielleicht ist das eine depressive Stimmung, aber vielleicht ist es auch schon viel, viel mehr. Sie weint, sie isst nichts, sie zieht sich zurück, traurig und verzweifelt. Elkanah war ein guter Mann, er liebte Hannah, aber nicht nur seine Geste beim Opfern mit dem besonderen Steak zeigen, wie begrenzt sein Trost war, sondern auch seine Worte. In Vers 8 lesen wir, er stellt ihr 4 Fragen. Warum weinst du, Hannah? Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Hey, Hannah, warum bist du denn so depressiv? Guck mal, du hast doch mich, so einen tollen Ehemann. Nee, Elkanah, es ist zwar schön, dass du Hannah liebst, aber du kannst sie gerade nicht glücklich machen. Wenn sie die ganze Zeit gemobbt wird und die ganze Welt ihr sagt eigentlich, wie wertlos sie ist. Manche würden jetzt in ihrem Frust zu Drogen greifen, spielesüchtig werden. Wir Menschen neigen dazu, dass wir unseren Schmerz betäuben, wenn wir es nicht mehr aushalten. Aber das zerstört uns nur noch mehr. Wir sind am Ende der Predigt. Der Bibeltext endet hier. Ihr dürft nach Hause gehen. Nein, so kann ich euch nicht nach Hause lassen. Und das ist auch nicht der Trost, den ich euch mitgeben möchte. Das wär heftig, oder? Nein, aus der Geschichte erfahren wir, dass später Hannah doch noch einen Sohn bekommt. Aber hier, an diesem Punkt, endet unsere Geschichte trostlos. Sie endet traurig. Und es stellt sich uns die Frage, wie können wir glücklich sein mit unseren unerfüllten Sehnsüchten? Doch bevor ich diese Frage, wie können wir glücklich sein mit unseren unerfüllten Sehnsüchten, bevor ich diese Frage löse, muss ich noch auf eine Wahrheit zu sprechen kommen, die der Text zweimal betont und die in der Mitte des Abschnitts, unseres Abschnittes steht. Wenn den Juden etwas wichtig war, dann haben sie es mehrfach erwähnt und meistens haben sie die Hauptaussage in die Mitte des Textes gestellt. Das ist bei uns, in unserem Denken ist das anders. Wir beenden gerne mit so einem Highlight und deswegen habe ich es auch am Ende gestellt. Denn bei uns kommt das Wichtigste am Schluss. In dem Abschnitt steht zweimal in Vers 5, einmal, der Herr hatte ihr keine Kinder geschenkt und Vers 6, der Herr hatte sie kinderlos gelassen. Wörtlich, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Damit macht der Text etwas deutlich. Hannas Leid war nicht zufällig, das war nicht pechblindes Schicksal. Gott selbst hatte die Tür verschlossen. Und dann taucht genau hier diese Frage auf, die auch, glaube ich, fast jeder von uns kennt. Gott, warum lässt du das zu? Warum gerade ich? Ich habe das hebräische Wort für Verschließen des Mutterleibes, das heißt Sagar, wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus, habe ich mir genauer angeschaut, wo das überall vorkommt. Es kommt ziemlich oft in der Bibel vor und welche Bedeutung es dann noch hat. Es hat die Bedeutung unter anderem von Türen werden geschlossen, Städte werden verriegelt, Feinde werden in das Gericht eingeschlossen und Gott schließt die Arche hinter Noah. Das letzte Beispiel finde ich interessant. Gott schließt die Tür der Arche Noah nicht, um Noah und seine Familie zu bestrafen oder zu vernichten, sondern um ihn zu bewahren und vorzubereiten. Das heißt, dass Gott Hannas Mutterleib verschlossen hat, das kann auch Schutz sein, das kann Vorbereitung sein. Doch Hanna, die weiß das ja noch nicht. Für sie fühlt sich alles nur nach Schweigen an. Es gibt keine Erklärung, keine Zusage, keine Veränderung. Und vielleicht geht es dir genauso. Du betest seit Jahren und es bewegt sich nichts. Und dann beginnt dieser Kampf der Fragen. Wie halte ich das aus? Wie lebe ich weiter, wenn meine Sehnsucht sich nicht erfüllt? Gott, warum nimmt mein Leiden kein Ende? Unsere Sehnsucht an sich ist ja nicht falsch. Hannas Wunsch nach einem Sohn ist gut. Unsere Sehnsucht kann uns aber so stark belasten, dass wir unsere ganze Freude verlieren. Und das, was Elkanah etwas unbeholfen sagt, du hast doch mich, ist das nicht besser als 10 Söhne, was eindeutig für Hannah nicht reicht, stell dir mal vor, Gott stellt dir diese Frage. Gott fragt dich, bin ich dir nicht mehr wert als die Erfüllung deiner Sehnsucht? Partnerschaft, Heilung, beruflicher Erfolg, Anerkennung, das sind alles gute Dinge, doch keines davon schenkt dir einen Trost und eine Liebe, wie Gott es kann. Und wenn ich mir die Scheidungsraten heutzutage anschaue, dann haben sich viele in ihrem Glück getäuscht. Hannah bekommt später ihren Sohn und er bekommt einen sehr schönen Namen. Er heißt Samuel, von Gott erbeten. Aber auch Samuel ist nicht die Antwort auf Hannas Glück. Hannah sagt im Kapitel 2 später in ihrem Dankgebet, mein Herz freut sich am Herrn. Mein Herz freut sich am Herrn. Ihre Freude über den Sohn, ich glaube, die war unglaublich groß. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ihre tiefste Freude war, dass der Herr sie angenommen hat. Dass Gott sie ihr gezeigt hat, hey, ich sehe dich, ich habe dich im Blick. Und dann in ihrem Dankgebet zum Abschluss sagt sie auch noch in Kapitel 2, Vers 10, der Herr gibt seinem König Macht. Und das finde ich so erstaunlich. Ich habe da echt geschmunzelt, weil ich dachte, hä, Hannah? Zu der Zeit gab es gar keinen König. Und ein König, den Gott stark und mächtig machen soll, woher will Hannah das denn jetzt schon wissen? Ein paar Jahre später kommt dann der erste König. Aber ihr Blick geht über ihren Sohn Samuel hinaus. Samuel wird zwar ein großer Reformator, Richter und Prophet, aber König wird später erst der Hirtenjunge David, den Samuel salbt. Und David selbst weist auf einen noch größeren König hin. Die ganze Geschichte spitzt sich also zu. Nicht Samuel ist die Erfüllung, der Trost, nicht David ist die Erfüllung. Wer ist die Erfüllung? Jesus. Im Neuen Testament bekommt Elisabeth, ich hatte sie vorhin schon genannt, zunächst wie Hannah keine Kinder. Doch später kriegt sie im hohen Alter einen Sohn, Johannes der Täufer. Und wer ist Johannes? Der Vorbereiter. Der Prophet, er zeigt und weist auf jemanden hin, der größer ist als er, auf Jesus, den endgültigen Trost aller Trostlosen. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, dreimal hat er Gott gebeten, sein Leiden wegzunehmen. Und Gott gibt ihm die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Was ist diese Gnade, an der Paulus sich genügen lassen soll? Das ist nicht irgendwie ein schönes Gefühl. Es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Gott schenkt Hannah einen Sohn, Samuel, und Gott schenkt dir seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Er ist der Beweis, dass Gott dich nicht vergessen hat. Er ist der Grund, warum Gottes Schweigen nie Ablehnung ist. Jesus selbst trägt am Kreuz Gottes Schweigen. Und wenn du fühlst und denkst, dass Gott schweigt, dann ist es nie als Strafe oder Ablehnung zu deuten. Wenn du Jesus hast, dann hast du jetzt schon Gnade, Vergebung, Annahme, Zukunft, Hoffnung, ein Zuhause, ewiges Leben. Du hast alles, was dich durch deine Krise bringt. Auch durch die Sehnsüchte, die jetzt noch unerfüllt sind. Und nun komme ich wirklich zum Schluss. Die ersten 8 Verse von 1. Samuel lassen uns mitten im Schmerz stehen. Es gibt keine Wende, keinen Durchbruch, keine Lösung, nur Sehnsucht, Tränen und Schweigen. Und vielleicht bist du gerade an so einem Punkt. Aber vielleicht weißt du auch, dass Jesus dein Tröster ist. Vielleicht kennst du Jesus schon. Und trotzdem ist dein Herz voll Sehnsucht, voll Fragen, voll Schmerz. Da möchte ich gleich für dich beten, dass du deine Sehnsucht Gott auch loslassen kannst. Das, was dich so gefangen hält. Ich möchte beten, dass du immer mehr verstehst, wie großartig dieses Geschenk von Gott ist. Und vielleicht sitzt du auch gerade hier und denkst, mit Gott kann ich eigentlich bis jetzt noch gar nichts anfangen. Vielleicht suchst du nach Wahrheit, nach Klarheit. Vielleicht war für dich Gott bis jetzt nur eine Idee, die sich Menschen ausgedacht haben. Aber du denkst, eigentlich könnte da schon mehr dahinter stecken. Da möchte ich dich auch einladen. Du kannst hinterher mit mir oder auch mit unserem Gemeindeleiter, mit Alain, kannst du gerne sprechen. Und kannst Fragen stellen. Fragen kosten nichts. Und vielleicht denkst du auch, Gott würde ich ja schon gerne kennenlernen, aber mein Leben ist doch wirklich so kaputt. Nein, das ist keine Ausrede. Hannas Leben war kaputt. Und ich möchte dich einladen, dass Gott nicht darauf wartet, dass du perfekt kommst. Gott wartet nur darauf, dass du kommst. Er hat dir das größte geschenkt, was er geben konnte. Er hat dir seinen eigenen Sohn geschenkt, der dich liebt, der deine Schuld trägt, der dich annimmt, der dich nach Hause bringt. Vielleicht hast du Jesus noch nie bewusst in deinem Leben aufgenommen. Ich würde mich freuen, wenn du Gott dein Leben öffnest. Wenn du deine Sehnsüchte, deine Wünsche ihm sagst. Und wenn du bereit sein magst, Gottes Liebe zu entdecken. Egal, ob du schon lange an Jesus, an Gott glaubst oder ihn gerade erst kennenlernst, ich wünsche mir, dass du Gottes Geschenk annimmst. Ich möchte abschließen und für uns beten. Und im zweiten Teil darfst du gerne mitbeten, wenn du dieses Gebet mitsprechen magst. Wir schließen unsere Augen. Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Sehnsüchte, unsere Wunden. Du kennst unsere Hoffnung. Du kennst auch unsere Angst. Ich bin dir dankbar, dass du Hannah gesehen hast. Und ich weiß auch, dass du uns siehst, selbst wenn Türen noch verschlossen sind. Wir wollen dir Danke sagen für dein größtes Geschenk, für Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast, dass uns vergeben ist, dass du uns liebst und dass du uns Hoffnung schenkst. Und jetzt möchte ich dich einladen, mitzusprechen, wenn du magst. Herr Jesus, ich bringe dir heute mein Herz, meine Sehnsucht, meine Fragen, meine Schuld, meine Leere. Fülle du mich mit deiner Gnade. Ich möchte dir gehören. Ich möchte mit dir leben. Du bist genug. Du bist mein Trost, mein Retter und Herr. Amen.